1. Ich habe ihn gebeten zu tauschen und er hat eingewilligt, die Predigt zu tauschen. Also, guten Morgen, liebe Geschwister im Glauben, ihr lieben Freunde und liebe Gäste. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Es ist schön, heute hier zu sein. Und ich freue mich, predigen zu dürfen. Und das Thema, über das ich heute predigen möchte, das mir sehr am Herzen liegt, lautet: Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und es wird ganz auf Jesus Christus und auf die Bibel ausgerichtet sein. Seit wann liest du denn, die du heute hier bist, in diesem Gottesdienst, seit wann liest du in der Bibel? Schon seit langem? Seit geraumer Zeit? Seit kurzem? Oder vielleicht noch gar nicht? Wie auch immer, eines kann ich euch sagen: Es lohnt sich, in der Bibel zu lesen. Es lohnt sich. Nicht nur der vielen Geschichten wegen, die in ihr stehen, sondern weil sie, die Bibel, uns das Wort Gottes wiedergibt. Weil sie, die Bibel, uns das Wort Gottes wiedergibt. Als ich wieder anfing, in der Bibel zu lesen, da entdeckte ich so nach und nach ihre ganz besondere Schönheit: Jesus Christus. Aber gleichzeitig tauchte da in mir oder tauchten Fragen auf. Ist denn das, was da in der Bibel steht, wirklich wahr? Wer von euch schon Kinder großgezogen hat oder gerade Kinder großzieht, der weiß, Kinder hören gerne Geschichten und wollen auch gerne Geschichten hören. Als meine Tochter klein war, da habe ich ihr oft Geschichten erzählt. Und wenn eine Geschichte sie ganz besonders faszinierte, dann fragte sie: Papa, ist das denn wirklich wahr? Und Kinder scheinen irgendwie zu spüren, wenn das eine Geschichte noch wertvoller ist, wenn sie wirklich wahr ist. Und genau darum geht es heute. Das ist auch der Mittelpunkt dieser Predigt. Ist denn die Geschichte in der Bibel wirklich wahr? Doch vorab möchte ich euch noch sagen, dass mein Glaube noch immer eine Reise ist, die in den letzten Jahren schneller geworden ist. Und vielleicht liegt es daran, dass ich nicht mehr ganz so viele Jahre vor mir habe. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, hat mein Leben völlig verändert. Und wenn ich heute auf mein Leben zurückblicke, da muss ich wirklich, wie Hiob es einst sagte, auch sagen: Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Da steht in Hiob Kapitel 42, Vers 5. Ja, jetzt weiß ich, dass Gott wirklich Liebe ist. Und Jesus hat mir eine völlig neue Sicht auf mein Leben und auf den Sinn meines Lebens geschenkt. Und ich hoffe, wenn du das von dir auch sagen kannst, ist das eigentlich das größte Weihnachtsgeschenk. Dass Gott dich liebt und dass er dir eine neue Sicht auf dein Leben schenkt und geschenkt hat. Aber wenn dieses Evangelium wirklich wahr ist, wenn es wirklich wahr ist, warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Warum ist unser Leben so? Und warum ist unsere Kirche so? Ich habe darauf keine vollständige Antwort. Aber ich habe einige Dinge entdeckt, die mich sehr, sehr überzeugen. Und diese möchte ich heute mit euch teilen, aber vorab noch gemeinsam mit euch beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist unser großer Gott, der uns liebt und uns Gutes schenkt. Wir glauben, dass du hier bist und dass dein Geist heute wirkt. Und nichts kann uns von dir trennen, denn dein Sohn Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns mit dir zu versöhnen. Sein Tod am Kreuz, durch den er uns gerettet hat, ist der größte Liebesbeweis für jeden von uns. Und darum wissen wir, du bist Liebe. Amen. Jetzt ist eure Vorstellungskraft gefragt. Stellt euch einmal vor, ganz tief in euch, da drin, da steht ein Tisch. Und wir nennen ihn jetzt mal den Tisch der Wahrheit. Und auf diesem Tisch der Wahrheit, da habt ihr im Lauf eures Lebens viele Dinge abgelegt. Eure Überzeugungen, eure Glaubenswahrheiten, ja, und vielleicht sogar eure religiösen Vorstellungen, die ihr für wahr haltet. Aber ich möchte heute mit euch zusammen einmal diesen unseren inneren Tisch der Wahrheit leerräumen, bis auf eine Sache, zu der ich gleich kommen werde. Übrigens, das hat Jesus auch getan. Er hat, als er auf der Erde lebte, da räumte er diesen Tisch der Wahrheit der Menschen damals frei und er stellte danach alles wieder zurück. Aber er stellte es in der richtigen Ordnung und mit dem richtigen Blick auf das Wesentliche zurück. Ja, Jesus hat diesen Staub der Traditionen und der wirklich strengen Gesetzlichkeit, die sich da über die Jahrhunderte angesammelt hatten, weggeräumt. Und dann stellte er Gottes Gebote und die Worte der Propheten wieder klar und rein auf den Tisch zurück. Und so hat er den Menschen damals und so schenkt er uns auch heute eine ganz neue Sicht auf das Wesentliche, auf die wahre Botschaft Gottes. Als Beispiel dafür möchte ich nur mal die Sache mit dem Sabbat erwähnen. Den Sabbat zu halten, mit all den Auflagen, das war damals wirklich eine sehr anstrengende und eine sehr mühsame Angelegenheit für die Menschen geworden. Und Jesus hat das Gebot des Sabbathalten von dieser dicken Patina der Auflagen befreit. Und radikal, ganz radikal einfach ist, was er gesagt hat zu diesem Sabbat. Er sagte, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Markus 2, Vers 27. Wir haben diesen inneren Tisch leergeräumt. Und zurückbleibt nur die wichtigste und die zentrale Botschaft und Wahrheit über Gott. Aber woher weiß ich, dass es wirklich die zentrale, die wichtige Wahrheit über Gott ist? Was gibt mir denn diese Gewissheit? Es ist die Erfahrung mit der Bibel. Denn in ihr steht ganz klar, wer Gott ist. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, und bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das sagt Johannes, der Jünger Gottes, der mit Jesus mitging in diese Welt. 1. Johannes 4, Vers 16b. Und ganz einfach ausgedrückt heißt das, wenn du in der Liebe lebst, wenn du in der Liebe denkst, wenn du in der Liebe fühlst und handelst, dann bleibst du in Gott. Und Gott bleibt in dir. Und das ist die wichtigste Wahrheit über Gott. Alles andere, was wir über ihn auf den Tisch der inneren Wahrheit oder dieser Wahrheit da drin gesammelt haben, das sind unsere Hilfen. Es ist so, ich sage, wie eine Linse, damit wir Gott besser verstehen können, sein Wesen, sein Handeln und sein Wirken. Noch ein Wort über Johannes. Ich habe das ja schon gesagt, Johannes war wirklich einer der engsten Begleiter Jesu. Eigentlich sein Lieblingsjünger, auch Jesus hatte sowas, einen Lieblingsjünger. Er hat gesehen, Johannes hat gesehen, wie Jesus die Menschen berührt, wie Jesus die Menschen geheilt, getröstet, wie er ihnen vergeben hat. Ja, wie er sogar seine Feinde geliebt hat. Und für Johannes, ihr Lieben, für Johannes war Jesus ja nicht nur ein Rabbi, ein Lehrer, sondern für Johannes war Jesus die sichtbare Gestalt Gottes. Und wenn Jesus Liebe ist, ja dann ist Gott Liebe. Das hat Johannes erkannt. Wenn Jesus Liebe ist und Jesus ist Liebe, dann ist auch Gott Liebe. Aber ich will uns mal heute diese zentrale Wahrheit über Gott, Gott ist Liebe, nicht über seine einzigartigen und wirklich wunderbaren Eigenschaften erklären. Ich möchte sie uns heute einmal aus der Sicht der Geschichte, wie sie uns die Bibel erzählt, erklären. Das mag jetzt für euch vielleicht ungewöhnlich klingen, aber ihr müsst auch keine Sorge haben, Karl macht heute keinen Geschichtsunterricht. Und das ist jetzt auch in aller Kürze die große Geschichte Gottes mit der Welt und den Menschen, wie sie uns die Bibel erzählt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und später sagte Gott: Lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Tiere und die Erde herrschen. Ja, so wurden die ersten Menschen, Adam und Eva, geschaffen. Sie wurden als Ebenbild Gottes geschaffen. Und sie gingen mit Gott im Garten Eden spazieren. Sie gingen mit Gott, steht in der Bibel, im Garten Eden spazieren. 1. Mose 1, Verse 3 und 26. Aber diese Harmonie zwischen ihnen und Gott, die zerbrach. Es gab zwei Bäume im Paradies, im Garten Eden. Die hatten eine ganz besondere Bedeutung. Das war der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Vom Baum der Erkenntnis durften Adam und Eva die Früchte nicht essen. Das hatte Gott ihnen verboten. Und er hatte sie auch gewarnt: Wenn ihr das tut, dann müsst ihr sterben. Und dann kommt da eine sprechende Schlange. Und sie stellt eine listige Frage, eine gemeine, listige Frage. Hat Gott wirklich, wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Ja, und da sieht Eva diese Früchte am Baum der Erkenntnis, schön und begehrenswert. Und dann nimmt sie davon und isst. Und sie gibt auch ihrem Adam davon ab. Und der isst auch. Und so kam der Sündenfall in diese Welt. 1. Mose 3, Verse 1 und 6. Jetzt war sie da, die Sünde in der Welt. Und mit ihr und nur mit ihr und durch sie entstand ein tiefer Graben zwischen uns Menschen und Gott, über den die Menschen damals niemals hätten alleine gehen können. Aber trotz dieser Schuld hat sich Gott nicht abgewandt von den Menschen. Und er schloss sogar mit einigen von ihnen einen Bund oder Bündnisse. Einer davon war Abraham. Mit ihm hat er viele, viele Generationen nach Adam und Eva einen Bund geschlossen. Und Gott hat Abraham versprochen: Abraham, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis zum Euphrat. Und ich will dich reichlich segnen und deine Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Steht alles in 1. Mose, könnt ihr nachlesen. Mit diesen Bündnissen, und dem Bund mit Abraham, den Gott mit den Menschen geschlossen hatte, entsteht der sogenannte Alte Bund. Der Alte Bund ist also, sind also alle Bündnisse Gott mit den Menschen. Und wir nennen, in der Bibel heißt es dann, das ist der Alte Bund. Und mit diesem alten Bund, den Gott schließt damals, da beginnt eine Geschichte der Hoffnung und der Verheißung, nicht nur für das auserwählte Volk Israel, das Volk Gottes, sondern für uns alle, für die ganze Menschheit dieser Erde. Viele, viele Generationen nach Abraham kommt Jesus Christus in diese Welt. Und mit ihm wird der alte Bund erfüllt. Jesus, als Jesus vor seinem Kreuzestod mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gehalten hat, da nahm er einen Kelch, den Kelch, der auf dem Tisch stand, und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, Vers 20. Und damit hat Jesus uns Menschen einen völlig neuen Weg eröffnet. Einen völlig neuen Weg, der wirklich allen Menschen auf dieser Erde gilt. Allen Menschen gilt dieser Weg. Aber wirksam wird dieser neue Bund, den Jesus mit uns schließt und geschlossen hat, nur dann, wenn wir ihn auch annehmen können, diesen Jesus, im Glauben. Und wenn wir ihn zu uns bekennen als unseren Christus, als unseren Erlöser. Ja, und wir hier in der christlichen Missionsgemeinde, wir feiern ja fast jedes Mal nach einem Gottesdienst unser Abendmahl. Aber wir können dieses Abendmahl auch als Bundesmahl verstehen, als Bundesmahl, mit dem jeder von uns dann auch, wenn er daran teilnimmt, seine Zugehörigkeit zu Christus bekräftigt. Jesus ist gestorben am Kreuz und er ist glorreich auferstanden. Und danach, nach seiner Auferstehung, entsteht die Kirche, entsteht die Gemeinde Jesu. Als Jesus noch lebte, da hatte er zu Petrus gesagt, du, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht besiegen. So begann damals die Gemeinschaft der Glaubenden, getragen von einer Verheißung, nämlich der Verheißung Gottes, und gegründet auf Christus selbst. Und mit dieser Kirche beginnt etwas Neues in der Welt. Die Jünger Jesu, die Jesus gesehen und seine Stimme gehört hatten, die haben sich voller Hoffnung und in einem tiefen Glauben gesammelt. Und sie haben sich an das Wort erinnert, das Jesus zu Petrus gesprochen hatte, dass er, Petrus, dieser Fels sein würde, auf dem Jesus seine Kirche baut und dass die Mächte der Unterwelt diese Kirche niemals besiegen würden. Und so wuchs damals aus einer wirklich kleinen Schar von Männern und Frauen eine Gemeinschaft, die nicht durch Macht oder Reichtum, sondern durch Vertrauen auf Gottes Verheißung getragen wurde. Auf Vertrauen hat diese Gemeinschaft gesetzt und das gilt auch für uns heute. Auch wir setzen unser Vertrauen auf Gottes Verheißung, nämlich, dass Jesus Christus wiederkommen wird und eine neue Welt schaffen wird. Ja, und dann erzählten natürlich diese Jünger, die Männer und Frauen, was sie mit Jesus erlebt hatten. Sie beteten alle miteinander und sie teilten sogar ihr Leben miteinander. Und aus ihrer Angst, die sie ja wirklich hatten vor Verfolgung, aus dieser Angst wurde Mut. Aus einer Trauer um den Verlust Jesu, ihr geliebter Rabbi war von ihnen gegangen, aufgefahren in den Himmel. Aus dieser Trauer wurde Freude. Und aus wenigen, wirklich wenigen Glaubenden entsteht und entstand eine Bewegung, die die ganze Welt verändern sollte. Und jetzt kommt's. Ganz wichtig. Die Kirche Jesu. Die Kirche Jesu war ja nicht ein Gebäude oder eine Institution, sondern die Kirche Jesu, das waren lebendige Menschen, die Christus nachfolgten. Und gegründet nur auf ihn selbst, auf Jesus Christus, den Auferstandenen, wurde diese Kirche Jesu, wurde die Gemeinde Jesu bis heute zu einem Licht in der Dunkelheit, zu einer Hoffnung für alle, die sie suchen. Hier symbolisiert ja dieser Weihnachtsbaum schon mit viel Licht versehen, dieses Licht der Hoffnung, dieses Licht, das die Dunkelheit durchdringt, dieses Licht der Liebe Gottes, das auch uns leuchtet nach wie vor. Ja, einst begann so die Geschichte der Gemeinde Jesu. Und sie geht bis heute weiter, denn wir leben doch noch immer in der Zeit der Kirche, dieser großen Gemeinschaft Jesu. Und wir, diese Gemeinschaft Jesu, nicht nur wir heute, sondern auch die, die nach uns kommen, sie wird bestehen. Auf dieser Erde ist doch alles vergänglich, oder nicht? Nichts bleibt auf dieser Erde bestehen, sagen wir doch. Alles zerfällt irgendwann zu Staub und Asche. Aber diese Gemeinschaft Jesu nicht. Die bleibt so lange bestehen, bis unser Herr und Heiland wiederkommt. Das ist etwas außerhalb unserer Realität. Das mögen und können wir uns ja gar nicht vorstellen, weil wir erleben immer nur Verluste und Auflösung. Aber das nicht, die Gemeinschaft Jesu, diese Kirche Jesu bleibt bestehen, bis er wiederkommt. Und dann, wenn er wiederkommt, beginnt etwas völlig, völlig Neues, die Neuschöpfung. Alles, was wir bisher kennen, alles wird verwandelt, wird erneuert und es wird vollkommen neu gemacht. Ganz zurück zu dem, was ich gesagt habe. Einst nahm unsere Geschichte der Menschen ihren Anfang im Garten Eden. Da begann ein Miteinander von Gott und Mensch. Und jetzt, künftig, in einem neuen Garten Eden, wird dieses Miteinander ihr Ziel finden. Das ist eine unglaublich wunderbare Verheißung. Ja, und das ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und sie endet für uns nicht im Dunkeln, sondern sie endet im Licht einer völlig neuen Schöpfung. Und das hat Johannes, der Jünger, der auch Evangelist war und Seher, wunderbar mit eindringlichen Worten beschrieben. Dann, schreibt Johannes in der Offenbarung, dann sah ich einen neuen Himmel und ich sah eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde, also unsere Erde, unser Himmel, wie wir ihn sehen, sie sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Offenbarung 21, Vers 1. Das war jetzt wirklich in aller Kürze erzählt unsere Geschichte mit Gott, wie sie die Bibel uns erzählt. Und dies ist eine Geschichte voller Hoffnung. Es ist eine Geschichte, die dich und mich trägt und die uns wirklich zeigt, wohin wir denn unterwegs sind. Und ich sage jetzt ganz bewusst, es ist unsere Geschichte, die Geschichte von uns Menschen. Denn unser Gott, der Ewige, Gott hat keine Geschichte. Hätte er eine? Hätte Gott eine Geschichte? Naja, dann gäbe es bei ihm ja einen Anfang und es gäbe bei ihm auch ein Ende. Aber Gott ist ewig. Aber Ewigkeit können wir uns als Menschen nicht vorstellen. Das ist völlig außerhalb unserer Realität, das können wir nicht. Und deshalb bleibt seine Ewigkeit, die Ewigkeit Gottes, in unserer menschlichen Realität, unserer Jetzt-Realität, für immer Gottes Geheimnis. Aber ich möchte zum Schluss noch zu Fragen kommen, die sich aus dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen ergeben. Denn bei vor der Schöpfung, bevor alles begann, da können wir uns ja wirklich fragen, Was für ein Gott hat denn diese Schöpfung geschaffen? Da war doch gar nichts. Am Anfang war da nichts. Da gab es keine Erde. Es gab auch keinen Himmel und es gab kein Leben. Aber es gab einen Gott, der sprach und handelte. Und dieser Gott, der sprach und handelte, hat das nicht aus einem inneren Zwang herausgetan. Und auch nicht aus einer, jetzt wird es aber langsam notwendig, dass ich meine Erde schaffe. Nein, der einzige Grund, warum Gott dich und mich und all das, was wir hier auf dieser Erde sehen und erleben und dieses grandiose Universum über uns, der einzige Grund, warum er das getan hat, ist Liebe. Er hat dich und mich und all das, seine ganze Schöpfung aus Liebe erschaffen. Und nicht, weil wir die Schöpfung ihn zuerst geliebt haben, schuf Gott unsere Welt. Nein, umgekehrt. Er schuf diese Welt, weil er uns liebt. Und aus seiner Liebe heraus entstanden das Licht. Heute so wunderbar hier draußen, was für ein wunderbarer Tag. Entstand das Leben, der Himmel, die Erde, die Pflanzen, die Tiere. Und am Ende du und ich, wir Menschen. Alles, wirklich alles, was dich umgibt und mich umgibt auf dieser Erde, trägt den Atem seiner Liebe. Und wir dürfen deshalb erkennen, die Schöpfung ist nicht der Ursprung der Liebe zu Gott, sondern Gott ist der Ursprung der Liebe zur Schöpfung. Und noch einmal, Gott hat diese Welt aus Liebe gemacht. Und du und ich, wir sind da hineingestellt in ein Werk, das von Anfang an von seiner Liebe getragen ist. Wir leben in einer Schöpfung, die aus Liebe geboren wurde, und wir sind eingeladen, alle miteinander auf dieser Erde, jeder einzelne Mensch ist eingeladen, Gottes Liebe zu erwidern. Aber da gibt es doch unsere Schuldgefühle. Da gibt es deinen Zweifel und auch meinen Zweifel möglicherweise. Da gibt es unsere Angst, unsere Überforderungen und auch fehlendes Vertrauen. All das kann uns wirklich von Gott trennen, ja. Aber mit Jesus können wir diese Trennung überwinden, weil Jesus verbindet, was getrennt ist. Und weil Jesus diesen Abgrund überwindet, der einst entstand zwischen uns und Gott durch diesen Sündenfall im Garten Eden. Jesus überwindet den und hat ihn überwunden. Und wir konnten ihn vor Jesus nie selbst schließen. Kein Mensch. Jesus hat ihn geschlossen. Und jetzt ist es etwas, nicht du und nicht ich, niemand von uns muss alleine springen über diesen tiefen Graben, sondern wir dürfen über eine sichere Brücke gehen. Jesus ist diese sichere Brücke, die da heißt Vertrauen, Hoffnung, Vergebung, Gemeinschaft. Vertrauen, Hoffnung, Vergebung, Gemeinschaft. Das ist die sichere Brücke, mit der wir heimwärts gehen dürfen, wieder zurückgehen dürfen zu Gott in unsere göttliche Heimat. Und diese Brücke, die Jesus baut und gebaut hat, sie trägt wirklich jeden, der sie betritt. Sie trägt jeden, der sie betritt. Und wer auf diese Brücke geht, der findet wirklich zurück in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinschaft, in die Nähe des Schöpfers, zurück in das Leben, das von Anfang an aus Liebe gedacht war, in ein Leben zurück, das aus Liebe gedacht war. Wie kannst du, wie kann ich den Menschen helfen, die auf diese Brücke gehen wollen, aber nicht wissen, wie das geht? Die nicht wissen, wie das geht. Das kannst du durch gelebte Liebe ihnen zeigen und nicht durch Druck. Und wenn jemand erlebt, dass Glaube, dass dein und mein Glaube nur eine Moralkeule ist, und nur Zwang ist, dann wird dieser Mensch niemals auf diese Brücke gehen. Nein, Dein und unser Glaube ist keine Moralkeule. Es ist gar kein Zwang. Dein und mein Glaube gründen sich auf Barmherzigkeit, auf Geduld und auf Freundlichkeit. Barmherzigkeit, Geduld, Freundlichkeit. Wenn du das lebst in deinem Leben, dann wird die Brücke sichtbar, die hinführt und hinführen kann zu Gott. Und dann ist das keine Drohung mehr für Menschen, sondern wirklich eine Einladung. Ja, und wir können das auch durch ehrliche Geschichten tun. Nicht jeder auf dieser Erde braucht unsere tolle theologische Abhandlung über Glaube und Gott. Aber jeder auf dieser Erde versteht eine persönliche Erfahrung. Wenn du sagst oder sagen könntest, ich habe meinen Frieden gefunden, den ich vorher nie kannte. Wenn du sagen könntest und kannst, ich habe Vergebung erlebt, die ich mir selbst nie habe geben können. Oder ich habe gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Solche Geschichten öffnen die Herzen von Menschen. Und wir können Menschen helfen durch das Evangelium selbst, indem wir am Ende, ist das ja nicht unsere Überzeugungskraft, die die Menschen verändert. Nicht deine Überzeugungskraft wird Menschen verändern, nein. Sondern es ist die Botschaft des Evangeliums, die Veränderung herbeiführen kann und herbeiführt. Und es ist eine Botschaft, im Evangelium steht, Gott sucht den Menschen. Jesus hat den Weg frei gemacht. Und niemand von uns ist viel zu weit weg von Gott. Ja, mit dem Evangelium dürfen wir die Brücke zeigen. Das ja. Aber ziehen zu ihm, das tut Gott, nicht wir. Gott zieht und nicht wir Menschen. Wir können das aber auch durch Begleitung statt durch Belehrung tun. Denn so viele Menschen brauchen jemanden, der zuhören kann. Das große Manko unserer heutigen Zeit, fast niemand kann mehr zuhören. Wir haben keine Zeit mehr. Alles andere ist viel, viel wichtiger. Dieser Termin und dieser Termin und einkaufen muss ich ja auch noch. Menschen suchen Menschen, die Fragen ernst nehmen. So viele Menschen haben Fragen. Und es braucht auch noch Menschen, die Zweifel aushalten können. Kannst du das? Kannst du Zweifel aushalten? Es fällt uns oft schwer. Auch Zweifel von anderen auszuhalten, sie erstmal anzuhören. Und es braucht Menschen, die mitgehen, statt vorzurennen. Wir müssen nicht vorrennen. Wir sollten mit Menschen mitgehen, in ihrem Tempo. Denn Glaube wächst oft in Beziehungen und er wächst nicht in Debatten oder im Diskutieren. Glaube wächst oft in Beziehungen. Und dann natürlich durch Gebet. Das klingt jetzt ganz einfach, aber es ist so zentral. Wir können doch niemanden über diese Brücke hin zu Gott schieben. Das können wir nicht. Aber wir können darum beten und bitten, dass Gott Herzen berührt, dass Gott Türen öffnet und dass Gott den Menschen Mut schenkt. Wir können das auch durch Hoffnung tun. Durch eine Hoffnung, die bei uns sichtbar ist. Ich kenne eigentlich keinen Menschen, der sich nicht nach Sinn, nach Halt oder nach einem Zuhause sehnt. Ich bin noch keinem begegnet. Jeder von uns sehnt sich nach Sinn, nach Halt, nach Zuhause. Und wenn unser Leben wirklich zeigt, wenn unser Leben wirklich zeigen kann, dass wir diese Hoffnung haben, dass wir zwar nicht perfekt sind, aber dass wir echte Menschen sind, echt sind, dass wir unsere Hoffnung in uns haben, die uns wirklich trägt, dann ist die Brücke attraktiv für jeden Menschen, heimwärts zu finden zu Gott. Ich weiß, das zu leben ist nicht einfach, aber wir dürfen und wir können uns darin Tag für Tag neu üben, so zu leben. Anders und vereinfacht und ausgedrückt heißt das, dienen in der Nachfolge Jesu. dienen in der Nachfolge Jesu. Ich komme zum Schluss. Mit Gott ist Liebe. Haben wir eine so wichtige Botschaft in dieser Welt. Es ist wirklich wichtig. Und es ist auch so wichtig, dass wir diese Botschaft klar sagen und dass wir dann auch zeigen, wie du, wie ich, wie wir diese Botschaft leben, damit Menschen uns auf diese Weise als Christen erkennen können. Und nur so, wirklich nur so, können wir die Gesellschaft, in der wir leben, auch prägen. Wir prägen sie nicht durch Gewalt, sondern durch die überzeugende Kraft der Liebe. Amen.